SWR 2 Tandem.
Sieglinde Kenzler und ihr Mann Heinrich verloren als Kinder ihre Eltern im damaligen Ostpreußen. Um nicht zu verhungern, streiften sie in den Nachkriegsjahren als sogenannte Wolfskinder durch Litauen, bettelten und schliefen in Straßengräben. Otto Langels hat sich stellvertretend für tausende anderer Wolfskinder die Geschichten der Ehepartner und ihrer Geschwister erzählen lassen. Geschichten, die bis in die Gegenwart wirken.
Was ich nie gesehen habe in meiner Zeit, als ich mit meinen Geschwistern da durch das Land zog, das waren Wölfe. Aber jeden Abend haben wir das Geheule gehört, ja. Und ich bin dann mit meinen Geschwistern über das litauische Land gezogen, von Bauernhof zu Bauernhof.
Wenn ich sage, dass wir für die gesamten Feiertage, Weihnachten bis einschließlich Neujahr, 3 Futterrüben, die man normalerweise den Kühen zum Fressen gibt, zur Verfügung hatten, dann kann man sich vorstellen, was unser Nahrungsumfang, unser Nahrungsbereich überhaupt war.
Sieglinde Kenzler kam 1935 als zweites von 5 Kindern in Wehlau zur Welt. Ein Ort in der Nähe von Königsberg, der heute zu Russland gehört. Ihr Vater Max Liedtke besaß dort ein Sägewerk. Heinrich Kenzler, 1934 ebenfalls in der Nähe von Königsberg geboren, wuchs mit 8 Geschwistern auf einem Bauernhof auf. Sieglinde und Heinrich lernten sich erst 1956 in der DDR kennen. Beide hatten im damaligen Ostpreußen eine relativ unbeschwerte Kindheit, bis gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die russische Front näher rückte.
Dann hieß es, schnell alles zusammenpacken. Wir sind nicht weit gekommen, bis nach Friedland. Und dort wurden wir dann überrollt von der russischen Armee und sind dann in ein russisches Militärlager. Der Vater, der ist in einem Lager in Russland, im Ural, ist in ein Salzwerk unter Tage her umgekommen, 1948.
Mein Vater wurde trotz der vielen Kinder noch zum Volkssturm eingezogen und ist dann am Ende des Krieges in Ostpreußen, Februar, März herum, in Trakehen gefallen. Meine Mutter vollkommen alleine. Der Jüngste war keine 2 Jahre alt, die Älteste 13.
Und somit begann für uns Ende 45, 46 die grausamste Zeit, die ich überhaupt als Kind erlebt habe im Winter. Wir hatten kein Heizmaterial, wir hatten nichts zu essen, keine Versorgung, keine medizinische Betreuung. Hunger, große Hungersnot. Dann wurde unsere Mutter sehr krank. Wir haben sie dann da erstmal gebettet auf der Liege. Die ist dann noch an dem Tag verstorben. Und da hat sie noch gesagt, und ihr beiden Großen sorgt dafür, dass die Kleineren nicht verhungern. Das waren so ihre letzten Worte und dann ist sie eingeschlafen.
Also ich bin natürlich stolz auf meine Großeltern, dass die so eine schwierige Zeit so mit Bravour überstanden haben.
Alexander Kenzler, der Enkel von Sieglinde und Heinrich Kenzler.
Wenn ich 12 gewesen wäre und ich wäre in so einer Situation gewesen, meine Eltern wären nicht mehr da gewesen, dann wäre ich, glaube ich, gar nicht dazu in der Verfassung gewesen, um überhaupt für meine Geschwister sorgen zu können.
Unser Zuhause war vollkommen zerstört. Meine Mutter wurde dann als Arbeitskraft in der Kolchose eingesetzt, wo sie sich eine Blutvergiftung an einem Bein zuzog und eine Rippenfellentzündung noch mit dazu und dann im Juni 1946 verstarb. Wir Kinder waren dann vollkommen alleine.
Also die Decken, die wir noch hatten und den Strohsack haben wir ausgeschüttet und dort haben wir mit all dem sie eingewickelt und auf den Wagen gelegt und dann zum Friedhof gegangen, wir alle, wir Kinder. Und da haben wir sie dann so runtergelassen in diese Grube, haben die Blümchen darauf gelegt, haben ein Gebet gesprochen. Wir sind dann in die Baracke zurückgegangen und wir standen jetzt vor einem Nichts. Ich war 12, der Rudi 13, die Irmi war 11 Jahre alt, die Waltraud war 6, der Uli 5.
Als unsere Mutti gestorben ist, da ist unser ältester Bruder dann mit uns nach Litauen gefahren und hat versucht, dass wir dort irgendwie bei einem Bauern unterkommen.
Waltraud Bolduan, geborene Liedtke, die jüngste Schwester von Sieglinde Kenzler.
Ein Bauer, da ist mein Bruder geblieben, der Älteste. Dann sind wir 5 anderen Kinder weitergelaufen und dann ist immer mal einer beim Bauern geblieben, wenn die Möglichkeit bestand, bis wir dann alle verteilt waren. Und so haben wir uns dann auch aus den Augen verloren. Über Jahre, über viele Jahre.
Waltraud Bolduan und Sieglinde Kenzler, 2 der 5 Liedtke-Geschwister, sowie Heinrich Kenzler waren kürzlich Teilnehmer eines Treffens der Generationen in Oranienburg. Eingeladen hatte der Bund der Vertriebenen zum Thema Kriegskinder.
Verehrte Zuhörer, in seiner 750-jährigen Geschichte war Ostpreußen ein Pfeiler und Mittler in Europa. Denn das vielbeschworene gemeinsame Haus Europa hat auch Ostpreußens Beitrag.
Bei dem Treffen der Generationen berichteten Zeitzeugen Jugendlichen von ihren Erlebnissen als sogenannte Wolfskinder in Ostpreußen und Litauen. Unter den Zuhörern war unter anderem die Schülerin Sarah Kleiner.
Man fühlt sich halt schon berührt, weil man es halt wirklich gar nicht kennt. Und es ist halt einfach was anderes, eine andere Lebensperspektive, wie es halt damals war. Und wir können ja damit heutzutage gar nicht mehr umgehen, weil wir haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Es geht uns gut, wir wachsen alle in ordentlichen Familienverhältnissen auf. Und deshalb ist es halt für uns schwer, uns das halt vorzustellen.
Unter den Wolfskindern, die nach Kriegsende durch Litauen irren, ist auch der 12-jährige Heinrich Kenzler.
Zur Illustration der Zeitzeugenberichte zeigten die Veranstalter unter anderem den Fernsehfilm Kinder der Flucht. Ein Dokudrama, das den Überlebenskampf der Wolfskinder Sieglinde, Waltraud und Heinrich schildert.
Jahre später wird sich sein Schicksal eng mit dem der Liedtke-Kinder verknüpfen.
Ich hatte einen bekannten Jungen, der sagte, Mensch, komm mit, wir fahren mal nach Litauen rüber. Und wir sind dann losgezogen und man muss sagen, die Litauer, vor allen Dingen die Ärmeren, sind uns doch sehr entgegengekommen und haben auch vieles mit uns geteilt. Ja, und so ist es dann, dass mein Rucksack sich langsam füllte. Da stieß ich auf einer Gruppe deutscher Kinder, auch so in meinem Alter. Na, da haben gesehen, ich habe was im Rucksack drin und sagten, der Bauer, der ist großzügig, der gibt. Aber wenn du mit vollem Rucksack hingehst, dann kriegst du nichts. Sie boten sich an, auf meine Sachen aufzupassen. Naja, und als ich wiederkam, da war alles weg, auch mein Rucksack.
Ich bin dann mit meinen Geschwistern über das litauische Land gezogen, von Bauernhof zu Bauernhof. Manche haben uns auch beschimpft, ihr Hitler-Kinder, auf Litauisch natürlich. Geschlafen haben wir in Chausseegräben. Eines Tages haben wir ein Haus gesehen, und da sind wir auch reingegangen. Und diese Familie hat sich irgendwie in die Waltraud, so, ich muss sagen, verliebt. Und ob die Waltraud dort bleiben könnte. Für mich war das so natürlich ein bisschen mit Wehmut, aber ich wusste, sie ist hier in diesem Haus untergebracht.
Die Bäuerin, bei der ich war, das war eine 3-Familien-Generation in dem Haus. Und dann sind die evakuiert worden von den Russen. Die mussten ihre Heimat verlassen, die Litauer. Und dadurch musste ich dann wieder weg.
Während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden unzählige Litauer Opfer des Nationalsozialismus und des Stalinismus. 1941 verschleppten die Sowjets rund 20.000 Litauer nach Sibirien. Nach dem Krieg wurden noch einmal 30.000 dorthin deportiert. Für Waltraud Bolduan und ihren jüngeren Bruder, der inzwischen auch Unterschlupf bei der Bäuerin gefunden hatte, hieß dies, erneut obdachlos zu sein.
Und dann sind wir beide praktisch von heute auf morgen alleine durch die litauische Landschaft gewandert und haben gebettelt. Wir haben keine bleibende Unterkunft besessen. In Scheunen, in Ställen, in Heuschubern, im Sommer unter Sträuchern oder im Wald. Wir haben kein Bett gehabt, über 2 Jahre nicht. Wir haben uns nicht gewaschen, wir waren verlaust. Wir hatten nur so einen kleinen Beutel mit Lebensmitteln, das war alles. Es gab auch unangenehme Erlebnisse. Die Litauer waren ja auch verhasst auf die Deutschen, viele. Und die haben uns dann auch nicht reingelassen oder die Hunde auf uns gehetzt. Es gab natürlich ganz viele Litauer, die ganz doll Erbarmen mit uns hatten und gesehen, wie wir abgewrackt waren, verhungert waren, verlaust waren, die uns dann auch gebadet haben, die Haare geschnitten haben, ein bisschen eingekleidet mit alten großen Sachen. Aber dann sind wir wieder alleine weitergelaufen durch hohen Schnee, sodass wir dann eingesackt waren mit den Füßen in dem hohen Schnee. Und Wege und Straßen waren nicht zu erkennen, weil es sehr, sehr kalter Winter war mit sehr viel hohem Schnee. Und wir waren ja noch klein.
Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil wir das ja alles gar nicht erlebt haben.
Die Schülerin Monika Kiefer, Teilnehmerin des Oranienburger Treffens der Generationen.
Wir können das, glaube ich, nicht verstehen, was wirklich Hunger auch bedeutet, was es heißt, die Eltern zu verlieren, dass man betteln muss, um irgendwas zu bekommen, ums Überleben zu kämpfen sozusagen.
Hey!
Wir saßen am Wegesrand und aßen das, was wir uns erbettelt haben. Das Fahrzeug hielt. Der Bauer sprang runter, guckte so durch unsere Reihen und zeigte auf die Irmi und hat zu verstehen gegeben, dass er sie mitnimmt. Der Uli und ich, wir blieben dann beide alleine. Und so habe ich gesagt, Uli, ich gehe dann und hol uns was zu essen. Und du bleibst hier und wartest auf mich. Diese litauischen Bauernhöfe, von einem Gehöft zum anderen, ist immer eine ganz große Entfernung. Wenn der Bauer nichts gibt, dann musste ich eben zu dem nächsten. Und da habe ich das bekommen, was ich eigentlich auch wollte, Eier und Brot. Aber als ich da ankam, wo wir uns das Lager gemacht haben, das Nachtlager, aber der Uli war nicht mehr da, der war weg. Und da war ich an einem Ort, habe dort geklopft an der Tür und die Türe öffnete sich und die Frau, die rauskam, war sehr nett. Das waren aber keine Litauer, das waren russische Menschen. Bei dieser Familie bin ich dann geblieben. Viele, viele Jahre musste da auch sehr schwer arbeiten.
Als die Familie nach Moskau umzog, fand Sieglinde Arbeit in einer pharmazeutischen Fabrik in Kaunas und musste die sowjetische Staatsbürgerschaft annehmen. Ihre Geschwister sah sie erst 1956 im Kinderheim im brandenburgischen Kyritz wieder.
Ich habe dann nachher in Aslaken auf der Kolchose gearbeitet. Ich war dann an dem Tag, wo sich dann unser Leben ändern sollte, auf dem Feld mit den Pferden. Und plötzlich kam der Brigadier und sagte, ich soll die Pferde sofort in den Stall führen und mich auf der Kommandantur melden. Na, das habe ich getan. Und da sagte man mir, so, jetzt gehst du raus, da draußen steht ein LKW. Da sind deine Geschwister schon drauf von der Vater in ein Heim. Und das war etwa Mai 48.
Ich wusste auch, ich hatte immer dieses Gefühl, ich komme nach Deutschland, ich komme nach Hause und ich finde auch meine Geschwister wieder. Also diesen festen Glauben hatte ich. Und das hörte eine Litauerin, die hat gesagt, du, ich hörte, du suchst deine Verwandten. Und ich gebe dir eine Adresse, aber bitte, bitte, sag das keinem. Und diese Adresse hat sie mir gegeben. Und diese Adresse hat sich hier eingebrannt. Ja, das war Deutsches Rotes Kreuz, Suchdienst, Hamburg, Blomkampf 1.
Wir suchen unsere Muttis und Vatis, bitte helft sie uns wiederfinden.
Ich heiße Dorothea Gasch aus Zils, Oberschlesien.
Helga Kitsche, Alten Treptow, Pommern.
Ich habe dann dahin geschrieben. Und ja, ach, ich habe ewig, ewig gewartet, Monate. Und zu Weihnachten 1953, es klopft gegen Abend. Es klopft an der Tür. Ich gehe und mache auf und da steht ein Mann vor mir. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Einen langen schwarzen Mantel, eine Pelzmütze tief ins Gesicht gezogen. Und der übergab mir dann einen Brief. Und dann habe ich geöffnet. Ich weiß noch, ich habe so gezittert, ja. Und da waren so Worte, die ich gar nicht so richtig in dem Moment verstanden habe. Aber ich habe so viel verstanden, dass meine Großmutter lebt. Nicht mehr in Königsberg, sondern am Rhein. Dass meine Geschwister in Kyritz im Kinderheim waren. Für mich war das und ist immer noch Weihnachten das Schönste. Naja, und dann hieß es natürlich, jetzt ist für mich nur noch die Ausreise nach Deutschland, ja.
Und in diesem Heim in der Nähe von Ensterburg, das muss man sagen, da wurden wir das erste Mal wieder wie Menschen behandelt. Wir wurden gewaschen, wir wurden entlaust, wir wurden neu eingekleidet. Und dann eines Tages hieß es, fertig machen, wir fahren jetzt nach Deutschland.
2386 Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren kamen in Güterwagen ohne Stroh in sehr erschöpftem Zustand an. Die Fahrtdauer betrug 4 Tage und 4 Nächte. Abortanlagen waren nicht vorhanden.
Aus Berichten ostdeutscher Behörden über die Ankunft der Wolfskinder.
Auffallend war, dass zahlreiche Kinder in der allgemeinen Entwicklung nicht den für ihr Alter normalen Stand erreicht hatten, sondern spontan um 3 bis 5 Jahre jünger geschätzt wurden.
Und dann kam eines Tages ein Brief von meinem Bruder, von dem Rudi. Wir freuen uns alle riesig und auf das Wiedersehen dann irgendwann, hoffentlich bald. Aber du musst die Irmgard suchen. Die ist noch irgendwo in Litauen. Da habe ich gesagt, wo soll ich die suchen? Wo soll ich hinfahren? In welches Dorf, in welchen Ort? Ja, ich bin dann auch zum Busbahnhof, habe mich mal in den Bus gesetzt, mal in den Bus und bin dann irgendwo ausgestiegen und es war vergebens.
Sie sind Deutsche, nicht wahr? Und was führt Sie zu mir?
Das ist meine Schwester, Irmgard. Irmgard Liedtke. Sie ist jetzt 19.
Sie haben sie verloren?
Ja, vor 8 Jahren. Sie ist damals hier irgendwo bei einem Bauern untergekommen.
Ich habe keine deutschen Mädchen in der Gemeinde. Es tut mir sehr leid.
So, und ich bin dann trotzdem weitergegangen und gehe dann einem Haus vorbei. Typisch litauisches Bauernhaus. Und da auf diesem Hof rauf und da sehe ich eine Person, also die kommen näher und Irmgard war, das ist sie. So, und ich komme dorthin und sage dann auf Litauisch auch, also Labadierne, also guten Tag. Und da sagt sie, der Bauer ist nicht da. Also in einem sehr energischen Ton. Der Bauer ist nicht da und was wollen Sie? Wo kommen Sie hierher? Wissen Sie, was ich da in dem Moment durchgemacht habe? Ich habe sie erkannt, aber sie hat mich nicht erkannt. Klar, 8 Jahre habe ich mich auch verändert. Und da habe ich sie angeguckt und da habe ich gesagt, Irmi, kennst du mich nicht? Ich bin deine Schwester. Ich sage, ich bin deine Schwester Sigi. Und du bist Irmgard Liedtke. Da guckt sie mich an. Da sagt sie, so unfreundlich. Steh mal bitte auf und heb mal hinten dein Kleid hoch. Ich will das mal am Bein sehen. Und zwar hatte ich am rechten Bein an der Wade eine Narbe. Und dann kam sie erst. Und dann hat sie mich umarmt und gedrückt.
Irmgard kann noch vor ihrer Schwester nach Deutschland ausreisen. Sieglinde muss als sowjetische Staatsbürgerin noch fast 2 Jahre mit den Behörden kämpfen.
Ich bekam dann eines Tages meine Ausreisepapiere und ich habe gesagt, ich möchte zu meinen Geschwistern nach Küritz. Und in Küritz, da war damals das größte Kinderheim für diese Ostpreußen-Waisenkinder hier im Land Brandenburg. Das Wiedersehen war ergreifend schön am Bahnhof. Ich bin ja eine geborene Liedtke und den Ehepartner Heinrich Kenzler, den habe ich kennengelernt in Küritz. Das war 1956. Er hat ja ein ähnliches Schicksal, so wie wir auch. Wir haben dann geheiratet in Küritz. Wir haben 4 Kinder, 3 Töchter, einen Sohn. Wir haben Enkelkinder, wir haben Urenkelkinder. Und dieses Familienleben, ich sage mal, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Familie steht ganz oben auf unserer Liste. Unser ersten Reise nach Wählau 1991. Da war es möglich, dass wir dorthin reisen konnten. Denn dieses Gebiet war ja ein Sperrgebiet bis zur Wende. Und wir haben uns einer kleinen Reisegruppe angeschlossen und sind hingefahren, um zu sehen, was hat sich verändert.
Seit 1945 ist Wählau, das ehemals ostpreußische Städtchen, in dem Sieglinde Liedtke geboren wurde, russisches Territorium. 1946 wurde der Ort in Znamensk umbenannt. Bis zum Zerfall der Sowjetunion war Deutschen der Besuch ihrer alten Heimat verboten.
Wir sind hingefahren ohne große Erwartungen. und sind zurückgekommen mit Wehmut und haben dort einfach gesagt, hier haben wir zu tun. Wir haben damals viel, viel Armut dort gesehen. Und die zweite Reise haben wir schon gewagt, mit unserem Auto rüberzufahren und haben dann dort das Kinderheim aufgesucht und haben dieses Kinderheim Jahre, viele, viele Jahre betreut. Mit allem, was ein Mensch zum Leben braucht. Wir haben hier große Aktionen gestartet, Hilfsgüter aller Art. Alles, was das Kinderheim brauchte, also von Geschirr und Möbel und Wäsche, Bekleidung, Spielzeug und Schulmaterial und.
Ich kann das auch schon voll verstehen. Die sind da früher aufgewachsen, die haben einen wirklichen Bezug zu der Gegend und zu dem Waisenhaus. Und ich kann es vollkommen verstehen, dass sie da irgendwie den Kindern helfen wollen. Und in gewissermaßen ist es ja deren Heimat.
Der Enkelsohn, der Alexander Kenzler, der geht bei uns auf die Schule.
Uwe Mull, Direktor des Mosaikgymnasiums in Oranienburg.
Und eigentlich gleich, nachdem er zu uns in die Schule kam, kamen seine Großeltern und haben von diesem Projekt erzählt, dass sie Kontakt haben zu der Gegend um Kaliningrad, Königsberg. Und dann aus den Diskussionen heraus ist die Idee entstanden, dass eine Schulgruppe aus Wehlau nach Oranienburg kommt und bei uns aufgenommen wird am Mosaikgymnasium. Dann wurde der Gegenbesuch vereinbart und da bin ich dann auch mitgefahren, sodass wir also jetzt hin und zurück gefahren sind und dort die Schule besucht haben in Wehlau.
Das letzte Mal war ich 2012 in Russland, in der Nähe von Kaliningrad. Bin sehr freundlich aufgenommen worden, muss ich sagen. Die Familie, in der ich wohnte, war sehr nett, war sehr gastfreundlich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Monika Kiefer, Schülerin des Mosaikgymnasiums.
Mir wurde ja auch schon viel von meiner Großmutter erzählt, weil sie auch von dort stammt. Und bin mit diesen Eindrücken nach Russland gefahren. Die Familie Kenzler war auch dabei. Wir sind auch in dem Ort Wehlau gewesen, wo Frau Kenzler ja aufgewachsen ist. Und dort hat sie auch von ihrer Kindheit erzählt. Ich habe einen Vortrag über Flucht und Vertreibung gehalten und durfte sie mit meiner Großmutter zusammen als Zeitzeugen begrüßen. Und dort haben sie über ihre Flucht auch berichtet.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die ganze Thematik schon interessant und spannend, aber ich habe nicht so wirklich einen Bezug dazu. Ich meine, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen und ich sehe für mich einfach andere Sachen, die wichtiger sind.
Also das ist schon eine andere Welt, ne? Das ist jetzt nicht mehr nur Heimatvertreibung, sondern das ist auch schon so Brücken bauen in diese Kaliningrader Region für die Zukunft. Ne? Wir waren hingeflogen nach Königsberg von Tegel aus und Kenzlers waren mit dem Auto da, hatten sehr viel mitgenommen und haben uns dann mit ihrem Auto, also uns Lehrer mit ihrem Auto, da so ein bisschen rumgeführt. Also es ist schon sehr erstaunlich, was er in seinem Alter sich da noch zutraut.
Warum wir das tun, was ist der Grund? Wir waren im Sammellager in Königsberg und das war 1948. Und da war eine Truppe russischer Kinder. Und der eine Junge, den linken Arm, fehlt ihm über den Ellbogen weg. Und dann haben wir uns, er so ein bisschen Deutsch und ich so ein bisschen auf Russisch, verständigt, wo sein Arm ist. Und dann hat er gesagt, dass durch die deutsche SS seine Familie umgebracht wurde. Die Mutter und der Vater wurden mit der Zunge am Tisch angenagelt. Und die anderen Geschwister, die er hatte, die wurden erschossen. Und er konnte, weil er nun der Kleinste war, konnte sich irgendwie durch den einen Posten durchmogeln, durch die Beine durch, über den Hof laufen und in ein Getreidefeld rein. Und da haben sie auf ihn geschossen und dabei haben sie nur einen Arm getroffen. Und als die Bewohner den dann gefunden hatten, war er fast verblutet. Und da sagte er, er hat nun keine Geschwister mehr. Er hat gar nichts mehr. Ob ich nicht sein Bruder sein will. Mir standen fast die Tränen in den Augen. Ja. Warum wir das tun? Was ist der Grund? Das ist der Grund.
Wolfskinder. Deutsche Kriegsweisen und ihre heutigen Kontakte nach Litauen. Von Otto Langels. Eine Produktion von SWR 2 Tandem aus dem Jahr 2014.